Es ist mir eine Freude, hier zu sein und in diesen Raum zu schauen und bei wunderschönem Wetter hier gefahren zu sein. Und dann bin ich erstmal auf die Toilette und habe so hoch geschaut und da stand, dass wir nicht vollkommen sein müssen, von einem perfekten Gott geliebt zu werden. Und ich habe dann gedacht, genau, so ist es. Ich liebe das Wort versöhnte Unvollkommenheit. Und ich habe dahin einen langen Weg gehabt. Ich möchte, bevor ich mit dem Thema anfange, euch ein bisschen mit hineinnehmen, auch in mein Leben, wer ich bin, wie ich geworden bin. Und ich bin das dritte von vier Kindern einer Pastorenfamilie. Und ich weiß, es gibt ja so ein Sprichwort, das heißt, Pfarrers Kinder, Müllers Vieh gedeihen selten oder nie. Also, bei mir sah es schlecht aus. Ja, ich war, mein Vater hat sich immer gewünscht, dass er so lebendige, wilde Söhne hat und zarte, brave Töchter. Aber es war nicht so. Meine 4 Jahre ältere Schwester und ich, wir waren die Draufgänger. Und meine Schwester war aber sehr leistungsorientiert. Ja, wir haben, heute geht es ja um Leistungsorientiertheit. Und ich war eher so die Neugierige und alles, was verboten war oder nicht erlaubt, hat mich total gereizt von klein auf. Und Gott hat mich auch gereizt, weil ich bin in einer Familie groß geworden, wo lebendiger Glaube gelebt wurde. Aber meine Eltern waren so engagiert in Kirche und Gemeinde und in Vernetzungsarbeit, dass ich als drittes Kind irgendwie so mitlief und oft das Gefühl hatte, ob ich jetzt da bin oder nicht, was macht es für einen Unterschied? Und ich habe immer die Worte von Liebe gehört und Liebe Gottes, aber ich konnte es nicht so spüren. Also versteht das jemand, was ich hier sage? Ja, man weiß es, ich bin geliebt, aber hier drin, so im Bauchraum, da war was ganz anderes. Und ich war die Einzige in unserer Familie, die Kugelzellanämie hatte. Das heißt, ich habe deformierte rote Blutkörperchen. Das hat man erst mit 34 festgestellt. Und wenn man sowas hat, dann baut die Milz immer wieder die roten Blutkörperchen relativ schnell ab. Und dann kommt man in so hämolytische Phasen, wo man sehr schwach ist. Und da habe ich leicht das Etikett faul bekommen. Was dazu geführt hat, ich habe mich halt angestrengt, ja, und war temperamentvoll. Aber das war wie so ein roter Faden in meinem Leben. Auch mein Gerinnungsfaktor hat nicht gestimmt. Ich hatte manchmal eine Woche Nasenbluten und solche Sachen, die meine Geschwister nicht hatten. Und dann ist so langsam in mir das Gefühl entstanden, ich bin anders, vielleicht bin ich sogar adoptiert. Irgendwas ist bei mir anders. Die anderen, die tun sich so leicht mit allem. Und ich hatte oft das Gefühl, so, ja, im christlichen Bereich muss man immer sagen, was gehört werden will. Und nicht, was ich wirklich denke. Versteht ihr das? Dann dachte ich, die Nicht-Christen, die haben es dafür besser, die sagen einfach, was sie denken. Ja? Und so habe ich irgendwie, war ich so in zwei Welten und war manchmal so zerrissen. Zwischen dem, was ist und was ist nicht. Ich war mit 12 Jahren ein Jahr krank. Und auch mit 17. Und man hat lang nicht rausgekriegt, was ich habe. Ich hatte entsetzliche Schmerzen. Ich hatte Gallenkoliken und kein Mensch vermutet das bei einer 17-Jährigen. Und ja, das hat mich natürlich auch persönlich total mitgenommen und hat manche meiner Pläne durchkreuzt. Und ich habe relativ jung geheiratet. Mein Mann Gerd ist Jurist. Er hat als Richter gearbeitet, er arbeitet jetzt als Rechtsanwalt. Und ich habe mich für Gott interessiert, für Theologie interessiert, für Psychologie interessiert und für Germanistik. Das waren so die Bereiche, wo mein Herz geschlagen hat, wo ich mich entwickeln wollte. Und wir haben relativ jung geheiratet und ich war 20 nach der Schule, nach dem Gymnasium und wollte dann studieren und dann war ich wieder ganz viel krank. Und der Arzt sagte, dass ich keine Kinder bekommen kann. Das musste ich verarbeiten. Und dann war ich schwanger. Töchter, eine Tochter wohnt direkt neben uns und zwei wunderbare Enkelsöhne mit 9 und 11, mit die ich heiß und innig liebe. Ich gehe nochmal zurück, als ich 24 war, mein Mann und ich, wir wollten 5 Kinder haben, als dann 2 da waren, hat sich ein Frauenarzt verschnitten bei meiner Gebärmutter, konnte die Blutung nicht mehr stillen und ich bin verblutet, war schon tot und hat mich wiedergeholt. Ich habe in der Zeit Gott angefleht, mir 10 Jahre zu geben, dass ich meine Kinder aus dem Gröbsten draußen habe. Und genau nach 10 Jahren, solche Gebete sind gefährlich. Ja, bitte macht keiner von euch. Nach 10 Jahren sagt ein Arzt zu mir, oh, das sieht übel aus, sofort ins Krankenhaus bei einer gynäkologischen Untersuchung. Und ich bin in den Schock geraten, weil ich dachte, okay, 10 Jahre sind wir rum. Und bin in so einen tiefen hämolytischen Schock geraten, dass ich ein Vierteljahr lang jeden Tag 2, 3 Bluttransfusionen gebraucht habe und es ging jeden Tag um Leben und Tod. Diese Zeit hat mich total geprägt. In dieser Zeit, da ging es um Leben und Tod, da ging es darum, was ist mein Leben? Geht es weiter? Gott, wer bist du? Hast du eine dunkle Seite oder bist du gut? Was machst du hier mit mir? Diese ganzen Fragen haben mich total beschäftigt. Nachts und tags. Und in dieser Zeit hat mir kein Arzt eine Chance gegeben. Und ich hatte alles vorbereitet, mein Testament gemacht, ich war 34. Und als der Arzt sagte, sie haben vielleicht noch 1 oder 2 Tage, da war es ganz dunkel in mir. Und jemand brachte mir ein Heft vorbei mit Bibelversen. Und ich habe da so lustlos drin geblättert, war eher aggressiv. Und da lese ich den Vers, ich will dich heilen und gesund machen und dir dauernden Frieden geben. Und der Vers, der will so richtig in mich rein. Und ich dachte, nee. Dann erfahre ich jetzt, dass mir es kurz gut geht und dann kommt es wieder. Jetzt bin ich schon kurz vorm Tod. Sterben muss ich eh irgendwann. Und in dieser Nacht, da hatte ich habe da keine Stimme gehört, aber ich hatte eine innere Zwiesprache mit Gott. Und ich habe gehört, dass er mir gesagt hat, Friedegard, wenn du nicht vertraust, stirbst du. Und ich habe gesagt, ich habe Angst vor dir, Gott. Ich habe Angst, ob du wirklich gut bist. Und Gott hat mir gesagt, ich bin durch und durch gut, ich bin Licht und Liebe. Und alles, was in deinem Leben an Angriffen da ist, kommt nicht von mir. Es kommt von der anderen Seite, von meinem Gegenspieler. Vertrau mir. Und ich habe dann gesagt, okay, ich vertraue dir mal für einen Monat. Ja, ich vertraue dir für einen Monat, dass du durch und durch gut bist und dass du wirklich heilen kannst. Und Gott, ich bin in so einer hoffnungslosen Situation. Und wenn du mich da rausholst, dann will ich Menschen in hoffnungslosen Situationen helfen. Und ihr seht mich ja hier. Ja, ja. Dieser Monat ging bis zum 26. Januar vom Dezember aus. Ich bin an diesem Tag entlassen worden aus dem Krankenhaus. Und ich habe, das war 85, und ich habe seitdem die besten Blutwerte. Ja. Und alles, was ich sage nachher, hat den Boden. Und dann habe ich auch eine Erwachsenenarbeit gemacht. Und das sind, die ist gewachsen. Ich hatte ein super Team. Und es kamen immer mehr, die eine verzweifelte Geschichte hatten, die mehr gebraucht haben als nur Worte. Lebensbegleitung. Und wir haben die bei uns in der Familie aufgenommen, haben die so privat begleitet und haben aber gemerkt, also das braucht ein gescheites Setting. Dann haben wir nach einem Haus gesucht und wisst ihr, ich bin in dieser Liebe zu diesem Gott gewachsen und in meinem Vertrauen zu ihm. Er sucht gegenüber, das kommt gleich auch im Vortrag. Ja, Gott liebt es, wenn wir ihn ernst nehmen in dem, was er verspricht. Ich habe Wunder über Wunder erlebt. Inzwischen ist aus dem, was da angefangen hat, eine Therapiestraße geworden. Am ESA 17, am ESA 19, am ESA 21, am ESA 23 und wir kriegen jetzt im Sommer noch 3 Häuser dazu von der Stadt, am ESA 5, 7 und 9. Und wir haben super Teams, wir durften viele junge Leute begleiten. Und ich könnte euch jetzt eine Woche lang davon erzählen, irgendwann schreibe ich dann ein Buch drüber, was wir erlebt haben, wie uns Gott finanziell versorgt hat, personell versorgt hat und immer wieder Kraft gibt. Weil das ist mit den jungen Erwachsenen, die so rebellisch sind, wo ich eine gute Brücke finde, weil die habe ich einfach lieb, die voller Angst manchmal sind und voller Verzweiflung, die finden da ein Zuhause auf Zeit mit einem tollen Team. Wir haben eine Beratungsstelle mit ungefähr 20, 25 Mitarbeitern und wir haben ja viele Seminare, ambulante Gruppen, die wir anbieten. Da ist ganz viel, da liegt da vorne, habe ich ein paar Prospekte hingelegt. Wenn sich jemand dafür interessiert, kann er sich das einfach mal anschauen. Das ist das, was ich zurzeit mache. Ich habe eine Gesamtleitung, ich bin systemische Therapeutin und Traumatherapeutin und habe eine Supervisorenausbildung. Das ist so mein berufliches Sein. Und das hilft mir, einfach in dem seelsorgerlichen Weg gutes Werkzeug noch mit einzubringen. Aber mein Hauptherzensding ist, die Liebe Gottes weiterzugeben. Das ist der Motor, der hinter allem steht. Das wollte ich euch dann am Anfang erzählen, damit ihr, wenn wir jetzt ins Thema einsteigen, einfach ein bisschen wisst, mit wem ihr es zu tun habt und es nicht einfach nur ein Vortrag ist, sondern eine Begegnung. Und ich wünsche mir, dass ich innerlich spüre, was von dem, was ich vorbereitet habe, ich unter den Tisch fallen lassen soll, was ich weitergeben soll, was genau für euch hier heute Morgen ist. Und ich habe die letzten Tage einfach gebetet, hilf mir, dass ich die richtigen Worte finde. Und wir sind im ESA ein überkonfessionelles Team. Wir haben viele katholische Mitarbeiter, evangelische, auch freikirchliche. Aber das ist nicht, wir machen Seminare in der katholischen Kirche, in der evangelischen. Das ist, spielt für uns nicht die Rolle. Es geht um das Wesentliche. Es geht um die Liebe Gottes. Einfach, dass ihr so ein bisschen wisst, was mich ausmacht. Jetzt bitte ich darum, dass ein Bild eingespielt wird. Unter Druck leben oder Balance halten. Ich habe gedacht, das Bild drückt was von dem aus, was wir alle miteinander immer wieder versuchen. Könnt ihr euch da reinfühlen? Fühlt sich das stressig an, sowas zu sehen? Ja, so zu jonglieren. Ich glaube, das ist etwas, was wir Frauen, weil wir so multifunktional sind, was wir versuchen, ganz gut in den Griff zu bekommen. Dass wir schauen, hoffentlich fällt nichts runter. Das sieht hier ganz spielerisch aus. Die schauen nicht mal hin. Die machen das, die haben die Sache im Griff. Und gleichzeitig, glaube ich, können wir spüren, was da innen drin für eine Anspannung ist. Keine falsche Bewegung. Kennt ihr das? Keine falsche Bewegung. Sonst wird es gefährlich. Wir können das Bild stehen lassen oder auch wegnehmen. Ich brauche es nachher am Schluss nochmal. Wir sitzen hier alle so entspannt in diesem wunderschönen Raum hier in Eichach. Und ich will euch mit hineinnehmen in das Leben einer Klientin, die mir ein Stresstagebuch geschrieben hat. Und damit wir mit diesem Stress ein bisschen in Berührung kommen, lese ich euch daraus was vor. Dann sind wir ganz schnell bei dem, wie es uns auch manchmal geht. Ich zitiere sie. Eine OP-Schwester. 5.30 Uhr aufstehen, schnell duschen, Kaffeemaschine anwerfen. 5.50 Uhr Mann wecken, Waschmaschine ausräumen, aufhängen, Mann wieder wecken, Tisch decken, Uhrzeit richten, Mann wieder wecken. Kinder 12 und 10 wecken. Am liebsten würde ich schon wieder duschen. Mein Mann endlich in der Dusche, Kinder wecken. Abschiedskuss, auf in die Klinik, der Nachtdienst wartet schon. Eine OP nach der anderen an diesem Morgen. 14.30 Uhr wieder daheim. Mann hat vergessen, die Butter in den Kühlschrank zu räumen. Kinder haben Hunger. Schnell Pizza auftauen. Kieferorthopäde wartet. Sportsachen für Fußball vergessen zu waschen. Mein Sohn beschimpft mich. Die Tochter weint. Wir fahren los. 17 Uhr. Mein Mann kommt bald heim. Er ist müde, liegt auf dem Sofa, liest Zeitung. Wann gibt's Essen? Der Sohn schaut schon wieder Fußball. Hausaufgaben? In Englisch eine 5. Warum kümmert sich mein Mann nicht? Er möchte heute Abend noch in eine Besprechung. Ich muss zum Elternabend. Kinder wollen nicht alleine bleiben. Baby ist er krank. Ich schreie. Mein Mann schreit zurück. Ich kann nicht mehr. Wer kennt das? Stress. Ja, Stress. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen heftig, aber ich wollte einfach ja, diesen Druck unter Druck leben. Wenn wir so schauen, wie gehen wir denn mit Druck um? Ja, wir kommen ja alle aus einer Ursprungsfamilie, Primärfamilie oder ein Primärsystem, wenn man im therapeutischen Slogan sagt, aus dem wir kommen. Und da haben wir was gelernt, nämlich wie unsere Eltern mit Druck umgehen. Das haben wir nicht hier gelernt, sondern ein bisschen tiefer. Hier, das hat uns sehr geprägt. Da war der Blick des Vaters, der Mutter, der Kindergärtnerin, der Lehrer, der Autoritäten. Und wir wissen ja alle, dass die ersten 3 bis 5 Jahre prägend sind. Wir reflektieren das nicht, aber es ist in uns und hat unser Selbstbild, unseren Umgang mit dem Leben ganz entscheidend geprägt. Und ich möchte euch jetzt einladen zu so einer kleinen Reflexionsübung. Und zwar mal so zurückzuschauen, aus was für einem Umfeld kommst du? Was hat dich geprägt? Kommst du aus einer Familie, die sehr perfektionistisch war? Pedantisch, vielleicht sogar absolut zuverlässig, berechenbar. Fast zwanghaft. Alles muss an seinen Platz liegen. Ja? So was prägt. Oder eher so ordentlich, gut organisiert, gut aussehend, leistungsbewusst, Fassade muss stimmen. Oder war es eher kreativ und locker, ungezwungen, fröhlich? Das kann man noch erweitern in unkonventionell, kreativ, eigenwillig. Oder war es chaotisch daheim? War es schlampig? War es beschämend? War es unzuverlässig, unberechenbar? Gewaltvoll? Und ich bitte euch einfach, dass ihr mal kurz überlegt, wie war denn das daheim? Wie haben es meine Eltern gemacht? Und bin ich in der Gegenbewegung und mache es genau andersrum? Es ist sehr spannend, dass die manchmal, die aus so chaotischen Elternhäusern kommen, extrem ordentlich werden. Ja? Oder sie führen es weiter. Ja? Oder sie sind noch chaotischer. Es ist alles möglich. Und ich bitte euch, dass ihr es wertfrei anschaut, weil das sind alles Muster, die eine Geschichte haben, wie wir überlebt haben. Ihr habt 3 Minuten am Tisch, ganz kurz, einfach nur auf den Tisch zu werfen. Bei mir war es eher perfektionistisch oder fassadenhaft. Ganz kurz. Ja? Wir diskutieren. diskutieren das nicht. Ne? Das gibt uns so ein bisschen ein Gefühl für das Thema. Wo komme ich denn her? Ja, wir können den Vortrag nur mit hier oben hören und dann einen Haken machen. Ich möchte euch auf einer tieferen Ebene erreichen. Also, viel Spaß. Traut euch. Wo ihr euch ausgetauscht habt, ihr merkt, wie interessant das ist. Einfach zu schauen, was hat mich denn geprägt? Wo komme ich denn her? Ich bin ja nicht irgendwie nur einfach so entstanden, sondern das sind tiefe Prägungen in uns. Manchmal verfolgen die uns. Das wollen wir denn nicht. Und wir sehen uns oft genug selbst mit den Augen unserer Eltern oder Bezugspersonen. Und auch die anderen schauen wir oft mit diesen Augen an. Und die Frage ist, wer sagt mir denn, wie ich als Frau zu sein habe? Sind es meine Vorfahren? Wie ich mich verhalten soll, wie ich mein Leben gestalten soll, wie ich mit Druck umgehen soll. Und da gibt es viele Bilder. Und wir sind natürlich alle von den Medien geprägt. Die Frau von heute hat vor allem gut auszusehen. Ja, das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Es gab Zeiten, nach dem Krieg war das nicht wichtig. Da musste man tüchtig sein und was schaffen. Ob man dabei gut aussah oder nicht, wenn man den Schutt weggeräumt hat, war nicht wichtig. In unserer Zeit ist es wichtig, auch beim Schutt aufräumen gut auszusehen. Ja? Ja, ich kenne ganz viele Frauen, die nicht ungeschminkt den Müll raustragen. Ja, ja das ist nicht, ja, das ist, als ob man nackt rausgehen würde. Ja? Die Frau von heute also, Managerin von Haus und Hof, sie organisiert ihre Kinder oder deren Betreuung, ist berufstätig und verdient mit. So ein richtiges Super-Vibe. Oder sie ist eine tolle Single-Frau, die die Freiheit hat, sich selbst zu organisieren und alles im Griff hat. Wir sind heute früh ja unter uns hier und sind vielleicht weder das eine noch das andere. Aber ich habe vorhin von diesem Druck dieser OP-Schwester erzählt und ich glaube, viele von euch könnten einen Druck, nicht eine Druckreife, sondern eine druckbetroffene Geschichte erzählen. Und wenn wir, es gibt ja Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die ganzen Geschichten, die Burnout-Symptome, sind alle von einem übermäßigen Druck entstanden. Und ich habe dann gedacht, wo ist denn ein guter Vergleichspunkt? Was kann man denn sagen? Ja, wie soll es eigentlich sein? Und ich möchte da einfach immer den Bogen dahin spannen. Mir hilft es, und ich lade euch mit ein dazu, zu überlegen, wie war es denn von Anfang an gedacht? Wie war es denn von Anfang an gedacht? Der, der uns geschaffen hat, wollte der, dass wir so gestresst sind? Um was ging es dem denn? Wir sind ja Ebenbild Gottes als Mann und Frau. Als Mann und Frau. Und das ist ein königlicher Zustand. Ebenbild Gottes zu sein, ist ein königlicher Zustand. Ein Zustand, was heißt, ich darf sein. Ich bin gewollt, ich bin geliebt, ich bin geschaffen und ich bin berufen. Zu gestalten, kreativ zu sein, Ebenbild Gottes zu sein. Das heißt, und Gott ist total kreativ. Muss man nur in die Natur rausschauen, wie viele Blumensorten es gibt, wie viele Vögel. Ja, da ist eine Kreativität, die ist unfassbar. Und wir sind Ebenbilder. Und wenn wir die Tischdeko anschauen, dann sehen wir, was von dieser, oder die, das wunderschöne Buffet, von dieser Kreativität, die auch jetzt in uns Menschen, jetzt ganz besonders in uns Frauen steckt, das hat so eine Würde. Ursprünglich sollen wir vollkommen sicher geliebt und angenommen sein. Herrscher und Herrscherin über diesen blauen Planeten, den Gott uns anvertraut hat. Was ist da passiert? Da ist ein Manchmal denke ich, er war ja der höchste Engel der Luzifer. Dass er, als er hörte, dass Gott ein Geschöpf schafft, als Ebenbild, das über ihm ist, dass das für ihn unerträglich war. Und dann hat er Misstrauen gesät. Kennt ihr das, wenn jemand Misstrauen gegen euch sät? Ob das wohl stimmt, was die gesagt hat? Ja? Und dieser Samen ist in das Herz von Eva gefallen. Und damit war Gift in der Eva. Und das hat sie transportiert zum Adam. Und seitdem sind wir alle von Misstrauen verseucht. Ich habe euch von meinem Misstrauen erzählt, von meiner Angst. Und dass dieser Same der Entfremdung von unserer eigentlichen Bestimmung, der sitzt uns allen in den Knochen und wir sind am Kämpfen um unseren Platz, um unsere Würde, unseren Wert und sind seitdem als Frauen ganz, ganz oft dominiert. Und das Schöne ist, dass dieser Gott ein Vater ist, mit einem mütterlichen Herzen. Er sagt, ich will dich trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Wenn dich deine Mutter vergessen hat, ich hatte gestern eine junge Frau, die von ihrer Mutter ausgesetzt wurde und der Vater war umgebracht worden. Das war so eine mafiöse Szene. Und die Großeltern haben sie aufgezogen. Und ich hatte gestern mit der Notgespräch, die war 16 und wollte nicht mehr zur Schule gehen und nicht mehr leben. Und als ich ihr den Vers vorgelesen habe, dass Gott uns tröstet, wie einen die Mutter tröstet. Und dass er sagt, wenn die Mutter sich nicht erbarmt über ihr Kind, ich erbarme mich über dich. Und die Tränen liefen. Und ich habe sie eingeladen, magst du heimkommen zu diesem Gott? Und sie sagte, ja. Ich habe noch nie ein Gespräch mit ihr geführt. Aber ihr Herz war so wund und offen. Und dann sagte sie, die ganze Last ist weg. So ist dieser Gott, dieser Vater, der sagt, ich habe euch vor Grundlegung der Welt schon gekannt. Und ihr seid hier auf dieser Erde gelandet und ihr seid angegriffen, angegriffen, angegriffen. Ich weiß das. Aber ich suche euch, ich liebe euch. Und diese irdischen Eltern sind nur Leiheltern. Ich sage das inzwischen in jedem Vortrag, weil wir unsere ganze Identität oft von unseren Eltern holen. Die sind ja auch verwundet. Die wissen ja nicht die Wahrheit. Aber irgendwie mussten wir ja auf die Welt kommen, durch Samen, Faden und Eizellen. Weil Gott wollte, dass es dich und mich gibt. Und wenn es deine Eltern gut mit dir gemacht haben, dann freu dich. Und wenn sie dich nicht verkannt haben, dich nicht gesehen haben, der himmlische Vater sieht dich. Und der Name von ihm ist, ich bin da. Er ist auch jetzt hier. Er ist in diesem Raum. Und er sagt, bitte komm, sei auch da. Ihm geht es immer um Gemeinschaft. Und er sucht uns in unserem tiefsten Wesen, in unserer tiefsten Existenz. Vor diesem Sündenfall war die Gemeinschaft, diese Liebesbeziehung zwischen Gott und Eva und Adam, die war die Grundlage für den Auftrag, macht euch die Erde untertan. Wir haben den Auftrag nicht bekommen, damit sie geliebt werden, sondern weil sie so geliebt sind, hatten sie diesen Auftrag bekommen. Von Gott aus gesehen, sind wir unendlich geliebt und wertvoll, weil wir eine unsterbliche Seele haben. Und wir sind wertvoll, ohne dass wir einen Strich dazu leisten. Ist doch krass, oder? Wir sind wertvoll, weil wir da sind. Das Kind in Afrika, das dort verhungert, ist genauso wertvoll wie die Bundeskanzlerin. Nur die Bundeskanzlerin hat eine andere Aufgabe. Aber wertvoll sind wir, weil wir da sind. Jedes Kind. Und Gott sucht Frauen. Freundschaft mit Menschen, die ihm vertrauen. Und leider ist durch dieses Gift des Misstrauens Ablehnungsgefühle sind in uns entstanden, die ganz, ganz tief gehen. Und wir aus dieser Angst heraus, dass wir keinen Platz haben, dass wir nicht gesehen sind, fangen wir mit diesen ganzen Kämpfen an. Und Gott hat aber den Plan, in eine Herzensbeziehung zu uns zu gehen, zu dir und zu mir, nie aufgegeben. Er schickt seinen Sohn Jesus und sagt, ich habe euch alle so lieb, ich habe diese ganze Welt so geliebt, dass ich meinen einzigen Sohn sende, damit er es euch sagt und dass er alles, was da schiefgelaufen ist, ausbügelt und euch auslöst durch sein Leiden, Sterben, durch sein Blut. Da ist was passiert, was eine Stellvertretung hat, die so tief geht, dass wir das manchmal fast nur ahnen und gar nicht so leicht fassen können. Von Gott aus gesehen geht es hier auf der Erde um eine Beziehungsgesellschaft. Die 10 Gebote, die sollen so die Rahmenbedingungen abstecken, damit es gelingt, damit wir in guten Beziehungen, in gesicherten Beziehungen leben können. Eine Beziehungsgesellschaft, wo es heißt, Gott liebt uns zuerst, wir lieben mit dieser Liebe Gott, uns selber und den Nächsten. Aber in der Welt ohne Gott, das wissen wir alle, gelten andere Gesetze. Gesetze von Macht und Ehre, von Marktwert, von Leistung und von unwertem Leben. Diese Leistungsgesellschaft hat unsere ganze Kultur durchdrungen. Wir sind alle Kinder von dieser Leistungsgesellschaft. Die durchzieht das ganze Leben. Es geht schon los, wenn Mütter sich unterhalten, welches Kind zuerst auf den Topf geht. Mein Kind kann das schon. Mein Kind kann schon krabbeln. Mein Kind kann schon das. Ihr wisst, was ich meine. Ja? Mein Kind kann schon reden. Ja? Und das fängt so früh an und es durchdringt alles. Und so schauen wir dann Kinder an und die Kinder spüren diesen Blick und sie denken, wie muss ich sein, dass Mama mich liebt? Es hat sich alles in uns und um uns verschoben. Meine Leistung entscheidet über meinen Wert, meinen Marktwert und auch manchmal über meinen Wert in meinem Zuhause, in meiner Partnerschaft. Wenn ich es schaffe, dass ich so viel Sport mache, dass ich gartenstark bin, dann ist mein Mann zufrieden. Dann kann er mich lieben. Versteht ihr, was ich meine? Wie tief sich das durchzieht und wie grausam das ist. Wir arbeiten, um wer zu sein. Und nicht, weil wir wer sind, arbeiten und entfalten wir uns. Das verrutscht so schnell. Wenn ihr Gelegenheit habt, mit Leuten zu sprechen, die langzeitarbeitslos sind oder krank sind, dann hört ihr Sätze wie, ich kann gar nichts tun. Ich fühle mich so wertlos. Wer will mich denn noch? Es wäre besser, es gäbe mich nicht. Scham, Schuldgefühle sind die Folge und vermehrte Anstrengung irgendwie doch noch wichtig zu sein und den eigenen Wert durch Leistung aufzubauen. Leistung. Etwas schaffen. Ist das dann schlecht? Geht es darum, gegen Leistung zu reden? Nein, überhaupt nicht. Ich leiste auch viel und ich denke, jeder hier leistet viel. Es geht darum, was ich damit verbinde. Ich will hier nicht rückgebaggern und faulenzern das Wort reden. Es geht darum, was ist der Boden, auf dem ich mein inneres Haus baue. Und ich möchte euch jetzt mit hineinnehmen in eine ganz alte Geschichte, die die meisten von euch kennen. Und ich lese sie euch mal gerade vor. Die ist ganz kurz. Und dann schauen wir mal, was wir damit machen. Es geht um zwei Frauen. Und die meisten kennen die zwei Frauen, die heißen Maria und Martha. Und diese zwei Frauen, da habe ich früher immer, das muss ich euch bekennen, sie mit meiner Schwester und mir verglichen. Meine große Schwester, die war für mich immer die Martha. Ja, die Martha ist nämlich total pragmatisch, praktisch, die schafft alles. Meine Schwester war so. Und ich habe die Maria-Position immer genommen, um mich beim Abwasch zu verdrücken. Ja, also, ja, ich habe natürlich dann Schimpfe gekriegt und so weiter. Aber ich bitte euch, dass wir das mal ganz unter einem ganz neuen Blickpunkt lesen. Jesus kommt in ein bestimmtes Dorf. Da lud ihn eine Frau namens Martha in ihr Haus ein. Sie hatte auch noch eine Schwester, die Maria hieß. Die setzte sich zu Füßen von Jesus, um seine Botschaft aufnehmen zu können. Martha war total damit beschäftigt, alle zu bewirten. So stellt sie sich vor Jesus hin und sagt, Herr, ist es dir eigentlich egal, dass meine Schwester mich hier alleine arbeiten lässt? Sag ihr doch, dass sie mich unterstützen soll. So wie meine Schwester immer zu meinen Eltern gegangen ist. Ja? Da gab Jesus der Herr ihr die Antwort, Martha, Martha, stimmt, du hast wirklich viel Sorge und Mühe und kümmerst dich um viele Dinge. Aber wirklich nötig ist doch nur eine einzige Sache. Maria hat sich für etwas wirklich Wichtiges entschieden. Und das soll nicht von ihr fortgenommen werden. Spannende Geschichte, wir schauen sie uns an. Jesus war ja mit den Jüngern unterwegs, also 13 Männer kommen zu Besuch. Wie fühlt sich das an? Ja, unerwartet, 13 Männer. Ja, das ist keine Kleinigkeit. Ja, und die Martha denkt praktisch und überlegt, wie sie das managt. Sie will natürlich die königlich bewirten. Und sie hat aber keine Gefriertruhe, keine Mikrowelle, keinen Kühlschrank. Kein Pizzaservice. Ja? 2000 Jahre zurück. Und Jesus, der bekannte Wunderheiler, kommt in diesen kleinen Ort Bethanien, nicht weit von Jerusalem. Und das ist eine Sensation. Und es soll alles perfekt sein. An nichts soll es fehlen. Hier soll man nichts nachsagen können. Das sind so Gedanken, die kennen wir. Ich kann das nachvollziehen, weil ich bin auch gerne eine gute Gastgeberin und ich will auch genügend Vorräte immer haben, falls 13 Leute kommen. Ja? Jesus und die Jünger nehmen Platz. Ich denke, wir können uns die Szene so vorstellen. Und die Martha hat schon die Ärmel hochgekrempelt und die Maria setzt sich gemütlich auf den Boden vor Jesus. Ja, sie kann nicht anders. Sie ist erfasst von dem, was sie da hört. Sie ist fasziniert. Sie hört gebannt zu. Sie spürt, es sind nicht nur Worte. Die haben eine Ladung von Kraft, Wahrheit und Power. Sie spürt das, sie nimmt das wahr. Und es ist so, als ob es ihr mitten ins Herz geht. Sie tankt diese Worte. Und sie vergisst alles um sich herum. Worte, die ihr richtig gut tun. Martha, schwitzend und eilend, sieht die Szene. Was fällt meiner Schwester ein? Es gehört sich nicht. Maria gehört auch in die Küche. Und außerdem muss sie einfach helfen. Aber ihr wütender Blick erreicht Maria nicht. Auch nicht das Rufen. Maria kommt endlich in die Küche. Maria ist wie in einer anderen Welt gefangen genommen von dem, was sie hört, spürt und empfängt. Seelennahrung. Martha aber versteht die Welt nicht mehr. Wie kann ihre Schwester nur so ignorant sein? Weiß sie denn nicht, was sich gehört? Der wird sie es jetzt zeigen, eine Lektion erteilen. Da wird sie blamiert sein und sehen, wenn sie nun öffentlich Jesus bittet, Maria zu ermahnen. Jesus, sag doch bitte meiner Schwester, dass sie mich hier nicht alleine schuften lässt. Jesus, du bist doch nicht ignorant, oder? Sag mir, dass ich mir helfen soll. Jesus, siehst du, ich bin hier die Fleißige, die alles im Blick hat. Ich bin hier die Dienende, die alles gut macht. Ich bin hier die Gottesfürchtige, die die Rolle der Frau einnimmt, wie es sich gehört. Und so gibt Martha den Sohn Gottes Regieanweisungen, wie wir alle manchmal. Sie weiß, wie die Welt zu funktionieren hat. Und sie denkt, sie ist zu Recht sauer, dass ihre Schwester sich so ungebührend aufführt, bei den Männern sitzt, faulenzt, Jesus anhimmelt, ungeheuerlich, anstatt zu helfen, was ihre Rolle ist. Aber Jesus reagiert völlig anders und es bringt das Weltbild von Martha ins Wanken. Und Jesus ist sehr ernst. Es war zu der damaligen Zeit üblich, wenn man etwas mit absolutem Nachdruck sagen will, dann sagt man den Namen zweifach. Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Du bist total gestresst. Du hast richtig Druck. Jesus sieht das. Er sieht es bei Martha und er sieht es bei mir, wenn es so ist, und er sieht es bei dir. Aber dann sagt er, Martha, überleg mal, das ganze Ambiente, was du hier machst, ist nur Kulisse für das eigentliche Leben. Es geht im Leben um Begegnung und nicht um Beeindruckung. Es geht im Leben um Begegnung und nicht um Beeindruckung. Martha, merkst du, dass du da auf dem falschen Dampfer bist? Du suchst Anerkennung. Geht es um Anerkennung oder um Beziehung? Martha, du bist so damit beschäftigt, dir zu überlegen, gut zu sein, dein Selbstbild zu erfüllen, dass du völlig die Situation verpasst und nicht wahrnimmst, dass es gerade gar nicht um die Versorgung von Menschen, sondern um die Versorgung von Herzen geht. Martha, braucht ihr zwei Grad was? Ist alles in Ordnung? Ihr seid hier herzlich willkommen. Denn, okay, ich spreche gerade von dem Herzen, von der Martha. In dem Herzen ist gerade ganz viel Zorn. Das Herz ist schon besetzt. Die Maria, ihr Herz war offen. Die Martha, ihr Herz war mit frommem Zorn voll. Kennt ihr das? Ja, so richtig wütend. Warum helfen die anderen nicht? In dem Herzen ist Zorn, ist Neid, ist Konkurrenz und Ehrgeiz. Martha, du stellst dich über Maria, du ärgerst dich und merkst gar nicht, dass du eigentlich neidisch bist. Dass die Maria etwas bekommt an Seelennahrung, was dein eigenes Herz so bitter nötig braucht. Maria handelt richtig, weise und gut. Wenn du das hier so hörst und reflektierst, wie sehr dich unsere Leistungsgesellschaft geprägt hat, deine Gesinnung, die Gestaltung deines Lebens. Und vielleicht bist du auch jemand, der laufend im Vergleich lebt. Wie sind die anderen? Was können die anderen? Was schaffen die anderen? Wie sehen die anderen aus? Und du verpasst dein eigenes Herz. Vielleicht schneidest du besser ab und überhöhst dich. Oder du schneidest schlechter ab und machst dich klein. Vielleicht blickst du voller Neid auf die Schaffenskraft und Tatkraft von anderen Frauen. Jesus sieht den Druck von Martha. An einer anderen Stelle heißt es, das ist so schön, da sagt er, Jesus liebt Martha. Jesus liebt die Maria nicht mehr. Die Maria liebt sich selber mehr. Versteht ihr das Geheimnis? Sie gönnt sich das, was sie braucht. Die Martha kann das nicht, weil sie getrieben ist von dieser Macht, den Ansprüchen gerecht zu werden. Jesus sagt, wirklich nötig ist doch nur eine Sache, mich anzusehen, mich zu hören, weil ich bin doch der, der alles im Griff hat, dich mir anvertrauen. Maria hat genau die richtige Entscheidung getroffen und sie hat mit dieser Wahl gezeigt, dass die Begegnung mit mir ihr wichtiger ist als die Anerkennung eines guten Essens. Und Jesus sagt, diese Wahl hat Bedeutung. Die hat Bedeutung für ihr ganzes Leben. Maria hat erkannt, was gerade wirklich wesentlich ist. Sich öffnen, hören, wenn Gott zu uns spricht. Denn wenn die Liebe Gottes uns unsere existenzielle Bedeutung als diesen Lebensboden gibt, wenn wir in seinen Augen unseren Wert erkennen und annehmen, dann wird unser Tun von dieser Liebe Beziehung getragen. Wisst ihr, das ist so, als ob von unserem Tun die Last abfällt. Mitten der Suche nach Anerkennung. Diese Last, was sagen die anderen, was denken die anderen, mache ich es auch recht, ist ein wahnsinniger Druck auf uns und über uns. Und der Herr will uns das nehmen und sagen, du kannst die gleiche Sache machen, locker. Es geht gut aus. Es geht sogar dann gut aus, wenn das Essen anbrennt. Wenn man dann darüber schmunzeln kann und sagen kann, okay, ist mal halt ein Brot. Es passiert nicht wirklich was. Und dieser ganze Stress, den wir uns machen, dass wir vor uns und den anderen bestehen wollen, Jesus sagt, das macht dich kaputt. Und es ist ganz spannend, in einem Buch schreibt der Paulus über die Liebe Gottes im 1. Korinther 13. Erzählt er auf, was Menschen alles tun können, ohne diesen Boden von Liebe zu haben. Die können ihr Leben geben für dies oder jenes. Die können versuchen, alles Mögliche auf die Beine zu stellen. Und wir spüren, kennt ihr Leute, die fast verbissen Gutes tun? Ja? Weil sie denken, sie müssen das. Und man spürt nicht diese Freiheit und diese Liebe. Und die anderen sind Opfer ihrer Wohltaten. Versteht ihr, was ich meine? Es geht nicht um Beziehung, um ein Miteinander. Was ist wirklich dran? Jesus bringt ganz oft das Bild von der Frucht. Ein Baum bringt Früchte. Und wir sagen nie, ein Baum leistet Früchte. Oder sagt das jemand? Warum bringt ein Baum Frucht? Ein Baum bringt Frucht, weil er guten Boden hat und einen gesunden Stamm, dann kommen automatisch Früchte. Und so stellt sich das Gott mit uns vor. Wenn der Boden stimmt, in den wir uns einpflanzen, nämlich die Liebe Gottes, dann kommt eine ganz andere Kraftzufuhr und dann wächst oben als Frucht nicht Leistung, sondern Liebe, Friede, Freude, Geduld, ja, Schaffenskraft, ganz sicher, Begegnung vor allem. Leistung ist angestrengtes Sein mit Druck und Zwang oder ständiger Furcht, nicht zu genügen, den Platz zu verlieren, die Anerkennung nicht zu erhalten. Was soll das alles bedeuten? Diese 13 Männer, die wollten doch auch essen, die hatten Hunger. Es muss ja schließlich gebacken, geputzt, versorgt werden. Und auch im Beruf gibt es laufend Anforderungen. Aber ich bringe das immer wieder, weil es so schwer ist, weil wir so vergiftet sind von dieser Leistungsgesellschaft, bringe ich das immer wieder. Es macht einen riesen Unterschied, ob unser Wert an unser Tun gekoppelt ist oder an unser Sein. Der der innere Stress, der entsteht, wenn mein Wert von meinem Tun abhängt. Den können wir ablegen. Auch wenn der über Generationen zu uns hin transportiert wurde. Dieser Stress ist wie ein innerer Antreiber, der uns anpeitscht. Selbst dann, wenn wir nicht mehr können. Ich muss aber noch schnell abwaschen. Ich bin todmüde. Eigentlich müsste ich ins Bett gehen. Aber nee, das und das und das und das muss ich noch erledigen. Kennt ihr das? Ich muss. Es ist tief drin, eine Stimme, die uns nicht erlaubt zu sagen, ich brauche eine Pause. Ich darf sein. Und wenn gerade Chaos in der Wohnung ist, morgen mache ich das. Ja, da gibt es Zwänge in uns. Wo kommen die denn her? Was treibt uns denn so an? Wie finden wir denn Balance? Wie finden wir eine Ausgewogenheit von Sein und Tun? Und ich bitte dich einfach mal, dass du ganz kurz überlegst, über was du dich definierst. Wenn du dich vorstellst, ich bin Professor Dr. Bock, ja, oder ich bin das oder ich bin jenes. Wer sagt denn von sich, ich bin ein von Gott geliebter Mensch und darf in diesem Leben, auf diesem Planeten sein und gestalten und ich muss das nicht aus mir heraus, sondern ich bin in Verbindung mit diesem Vater, der mich liebt. Wisst ihr, wenn wir uns über das Tun definieren, wisst ihr, was da passiert, wenn wir das weiterdenken? Dann passiert das, was im Dritten Reich passiert ist, dass jeder umgebracht wird, der nicht funktioniert und leisten kann. Merkt ihr, was da für ein Gift ist? Behinderte, Kinder dürfen bald nicht mehr geboren werden. Ja, weil die leisten ja nicht so viel. Merkt ihr, was da für ein Same ist? Was da passiert? Wir leben in einer kranken Gesellschaft, wo der Schutz des ungeborenen Lebens gefährdet ist. Und irgendwann wird man sagen, die Einführung der Sterbehilfe wird gesetzlich. Weil wenn dann nur noch jemand die Betten belagert und so viel Personal kostet, ja, das ist jetzt ein bisschen zynisch von mir, aber wenn man das weiterdenkt, ist das die Folge. Und ganz viele denken in der Richtung. Ja, ihr müsst es mal verfolgen, was so alles gepostet wird, was gesagt wird. Wenn ich leisten kann, ist teuer, belastet die Gesellschaft. Eine Gesellschaft, die sich über das Tun definiert, wird kalt und grausam. Wir kommen alle mit zwei Fragen auf die Welt. Die eine Frage ist, wer hat mich lieb? Wer hat mich lieb? Wer hat mich lieb? Und wenn wir Eltern haben, die von ihren Eltern nicht lieb gehabt wurden, die können es euch nicht geben. Wenn ihr Kinder habt und ihr mit Grausamkeit groß wurdet, dann wird euch das immer wieder begrüßen. Bis es geheilt ist. Bis jemand kommt und sagt, den Fluch nehme ich dir. Die zweite Frage ist, wie sicher bin ich? Gibt es einen Schutzraum? Hat jemand einen Schutzraum? Wenn wir nach Anerkennung suchen, dann immer nur, weil die erste Frage, wer hat mich lieb, nicht wirklich beantwortet ist. Die Suche nach Anerkennung ist immer ein Ausweg, wenn ich nicht wirklich geborgen und geliebt bin. Weil unsere Welt sich entfremdet hat aus der Liebe Gottes, fühlen sich die meisten Menschen unsicher und ungeliebt. Das heißt, wir versichern uns gegen alles und jedes und suchen Anerkennung. Das sind unsere Auswege. Und da gibt es aber diesen Vater im Himmel, der sich so, da freut sich jemand. Schön, dass du dich mitfreust. Gott liebt Kinder. Ja? Schön, dass sie da sind und schön, dass das Kind lacht. können wir einfach mitleiden. Ja? Dieser Gott, der sehnt sich danach. Ja? Die Jünger, die waren ja auch so leistungsbezogen, als die Kinder zu Jesus kamen und die gesagt, ja, Kinder unwichtig, die stören. Und Jesus sagt, hey, was fällt euch ein? Lass die Kinder zu mir kommen. Und er nimmt sie, unterbricht alles und herzt sie. So ist unser Vater im Himmel, voller Liebe. Und er sieht in uns auch noch dieses verwundete Kind, das wir mal waren. Und er kann das, weil er außerhalb der Zeit ist, auch heute noch trösten. Gott heilt verwundete Kinder in erwachsenen Menschen. Ja, wenn wir so Wunden aus der Kindheit noch in uns tragen, dass wir immer merken, alles Mögliche triggert uns. Und der Schmerz bricht auf und wir spüren, wenn ich so einen Film sehe, meine Oma hatte mich mal so verletzt, dass immer, wenn ich in Szenen, in Filmen gesehen habe, wo so ähnliche Situationen waren, kam so ein Schmerz in mir, bis der geheilt war. Schmerzen können heilen. Der Vater sucht uns und lädt uns ein, komm heim aus diesem System, das dich zerstört. Komm in Kontakt. Komm in Beziehung. Dann kannst du dich mit dir und deinem Leben versöhnen, weil ich es heile. Es gibt keine Not, die für Jesus zu groß ist. Er hat alle Nöte dieser ganzen Welt getragen. Jesus sagt, eins aber ist nötig. Und vielleicht sagt er dann, Friede Gott, Friede Gott. Oder deinen Namen. Hör genau hin. Hör genau zu. Unterbrich mal alles, so wie du das heute Morgen hier tust. Und du hörst zu. Und ich habe nur einen Wunsch, dass ich ein Sprachrohr sein kann. Von diesem Gott, der so faszinierend liebt. Und der nicht ohne dich sein will. Und Jesus sagt, ich bring dich heim. Ich bin Mensch geworden als Sohn Gottes, um dir zu zeigen, dass ich voller Erbarmen und Liebe bin. Ich will dich zum Vater bringen. Er sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Und wenn du heute Morgen den Eindruck hast, dieser Vormittag ist für mich, es ist mein Vormittag. Heute bin ich dran, ich bin von Gott gerufen. Er will mich an sein Herz ziehen. Er nimmt das total ernst, weil Gott spricht durch seinen Geist zu unserem Geist. Er spricht in unser Herz ein. Vielleicht geht es dir wie mir, dass du Gott schon ganz lange kennst, aber keine emotionale Beziehung zu ihm hast. Das ist alles nur hier oben. Vielleicht schämst du dich dafür, dass du schon so lange mit Jesus lebst und trotzdem das Gefühl hast, irgendwas hakt noch oder ich bin nicht wirklich nah. Schäm dich nicht, es geht vielen so. Du darfst kommen, immer wie du bist. Unser Leben hier auf der Erde ist Gebärmutter für die Ewigkeit. So wie wir 9 Monate im Mutterleib waren, um uns vorzubereiten, hier auf der Erde zu sein, haben wir hier vielleicht 80, 90 Jahre, um uns für die Ewigkeit vorzubereiten, um dann ewig mit ihm zu leben. Dieser Herr will dich aus dem Stress rausholen und dir Balance geben durch seine liebende Gegenwart. Ich bitte euch, bitte dich, dass du das Bild nochmal einspielst. Wenn wir in dieser liebenden Gegenwart sind, dann wissen wir innerlich, was gerade wichtiger ist, aufräumen oder mit dem Kind reden, bügeln oder die Freundin anrufen. Mal ist Bügeln wichtiger, es ist ein innerer Kontakt. Und ich habe dieses Bild, ich will euch was ganz Persönliches von mir sagen. Ich habe dieses Bild gesehen, ich habe einen ähnlichen Vortrag in München gehalten und die haben dieses Bild eingespielt und ich saß, es war so ein Vorprogramm, das kam im Vorprogramm, und ich saß da und habe mich so angeschaut und mich mit der Frau mit diesem weißen Kleid ein bisschen innerlich identifiziert. und dachte, schön. Und ich war total entspannt. Und dann dachte ich, warum stresst mich das nicht? Und da habe ich etwas erlebt, da hat Gott mir ein Geschenk gemacht, das möchte ich mit euch teilen. Ich habe auf einmal etwas gesehen in diesem Bild, was nicht auf dem Bild zu sehen ist. Ich habe gesehen, dass unter dieser Frau eine Hand ist, die sie hält, und dass die Teller alle unsichtbare Fäden haben in die andere Hand und gehalten sind. Versteht ihr, was ich meine? Ja? Könnt ihr euch das vorstellen? Stellt euch mal vor, und ich bin so glücklich geworden. Ich dachte, ja, ich darf da mitspielen mit den Stöcken, andocken. Aber mein Gott hält meine Teller und er hält auch mich in seiner Hand. Könnt ihr euch vorstellen, was das für ein entspannendes Lebensgefühl ist? Wenn ich das nicht glauben könnte, ich könnte nicht als Traumatherapeutin mit total verletzten Menschen arbeiten, die so verzweifelt zerstört sind durch schrecklichste Missbrauchssituationen, wenn ich nicht wüsste, dass da einer aufpasst und die Fäden in der Hand hat und mein Leben dazu. Und es ist nicht nur bei mir so, aber Gott nimmt uns nicht unsere Teller einfach weg. Gott ist sehr höflich. Und er sagt, ich brauche die Erlaubnis von dir. Ich brauche die Erlaubnis, die Einwilligung von dir, dass du sagst, bitte komm auch in mein Leben und bitte nimm mein Leben so in deine Hand, dass ich mich entspannen kann, weil du da bist. Ich bin heimgekommen und wohne in dieser Liebe. Das möchte ich euch einfach sagen. Und ich lade euch ein im Namen von Jesus und dem Vater, heimzukommen in diese Liebe. Mein Wert, mein Platz ist in Gottes Hand, nicht in der Hand von Menschen. Gott sei Dank. Es fühlt sich gut an. Und wenn du den Eindruck hast, eigentlich spüre ich das, ich will das. Und ich will das am liebsten heute festmachen. Da habe ich gedacht, ich habe so Gebet und Gottes vorbereitet. Und dieses Gebet, das lese ich euch jetzt mal vor, dann könnt ihr es anhören. Und wenn du dann den Eindruck hast, das will ich zu meinem Gebet machen, wenn ich es dann nochmal lese, betest du es leise im Herzen mit. Und hier im Raum gibt es ganz viele Leute, die Mitarbeiter mit den Kärtchen. Wenn du Hilfe brauchst oder Hilfe suchst, ich bin auch anschließend noch da, such dir Hilfe. Das Wichtigste, damit du aus dem Druck und dem Stress und all dem, was dich zerstört, rauskommst, ist Heimkommen und aus diesem liebenden Daheimsein leben. Ich lese euch das Gebet vor. Jesus, ich komme zu dir. Ich habe bisher auf Leistung gesetzt, auch um dir zu gefallen. Bitte vergib mir. Danke, dass du mein Herz suchst und meinen Blick. Bei dir ist die Quelle des Lebens und in deiner Liebe berge ich mich jetzt. Danke, dass du da bist. Ich lade dich ein in mein Leben. Ich lese das jetzt nochmal und mache nach jedem Satz eine Pause und du kannst es im Herzen nachsprechen. Jesus, ich komme zu dir. Ich habe bisher auf Leistung gesetzt, auch um dir zu gefallen. Bitte vergib mir. Danke, dass du mein Herz suchst und meinen Blick. Bei dir ist die Quelle des Lebens. Und in deiner Liebe berge ich mich jetzt. wir spielen jetzt noch ein Lied ein, einfach damit wir das noch nachwirken lassen können.